Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Verena Seiser. Mein heutiger Gast ist Chief Economist bei KPMG. Zusätzlich lehrt er an mehreren Universitäten und outet sich dort offen als Scooter-Fan. Stefan Fink, schön, dass du heute hier bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Stefan, ein bisschen habe ich schon von dir erzählt, stell dich doch gern selbst kurz vor.
Boah, ich glaube, das Wichtigste ist eh gesagt, Scooter-Fan. Nein, der Name ist Stefan Fink, die Herkunft oder berufliche Tätigkeit ist, würde ich mal sagen, durchaus eine vielfältige. Der eine Teil der Tätigkeit ist, ich darf in der KPMG in Österreich sämtliche volkswirtschaftlichen Agenten verantworten, was in der aktuellen Zeit nicht ganz unspannend ist. Auf der anderen Seite habe ich in der FH in Steyr Professur für Finanz- und Risikomanagement und nebenbei noch ein paar andere Lehraufträge und ja, versuche die Akademie ein bisschen mit der Praxis zu verbinden und ja, nebenbei den Leuten auch noch ein bisschen guten Musikgeschmack beizubringen.
Und versuche mal das jetzt so zu erklären, dass es auch meine Oma versteht. Was genau machst du als Chief Economist bei KPMG?
So, dass die Oma versteht, ich würde mal sagen, nicht nur die Oma, sondern alle, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, werden von den Schlagzeilen so ein bisschen erschlagen, ja, was passiert um uns herum. Ja, einerseits alles wird teurer, auf der anderen Seite haben wir Krisen, was für eine Krise, wie geht's weiter und man ist dann teilweise so ein bisschen verloren und das gilt jetzt nicht nur für die Oma oder für meine Kinder, sondern das gilt auch für Unternehmer, die so ein bisschen einen Nebelscheinwerfer haben möchten durch das, was so passiert und als Chefökonom oder von der volkswirtschaftlichen Seite versucht man da einen bisschen besseren Blick drauf zu geben. Ja, also was passiert um uns herum, welche Auswirkungen hat es, wie viel bleibt man, um ein Schnitzelsemmel zu kaufen? Wie wird's weitergehen? Wie schaut's mit der Beschäftigung aus? All das wirkt zusammen, fließt zusammen und als Ökonom versucht man, die Stränge ein bisschen miteinander zu verbinden, damit sich auch jeder was vorstellen kann drunter, vom Unternehmer bis zur Oma.
Und gib uns mal ein bisschen Einblick, was sind derzeit die größten wirtschaftlichen Herausforderungen in Österreich?
Boah, wie viel Zeit haben wir denn? Also ohne die Dinge aufzuwärmen, die man eh kennt, aber die größte Herausforderung, ich würde es auch als passionierter Sportler durchaus als Notwendigkeit für einen Trainingsplan anerkennen. Also wir sind jetzt von der Fitness her nicht ganz so fit. Wir kennen diese Stichworte wie Wettbewerbsfähigkeit, wie Lohnkosten in Österreich, Energiepreise. Das alles sind Themen, die natürlich belasten. Das sind Themen, die uns im internationalen Wettbewerb herausfordern und wenn es darum geht, was sind die herausforderndsten Themen, dann würde ich mal sagen, die Fitnesskur, die wir da benötigen, ist sicherlich eines der ersten Punkte, die wir angehen sollten. Das internationale Umfeld, das können wir nicht ändern, aber was wir selbst mit uns anstellen, da haben wir Einflussmöglichkeiten und das ist, finde ich, die größte Herausforderung.
Und was glaubst du, warum gerade jetzt so viele Unternehmen in Österreich in Schwierigkeiten geraten? Stichwort KTM oder Kickerliner.
Ja, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus einerseits natürlich dem Umfeld. Ja, also auch die globale wirtschaftliche Dynamik ist jetzt nicht brüllend. Ja, wir kennen ein Thema, dass Österreich natürlich mit Deutschland sehr eng verflochten ist, ja, dass auch Deutschland mit Problemen kämpft. Also ich, um es abzukürzen, eine Sache ist sicherlich das Umfeld, das andere sind natürlich auch noch Nachwehen von Corona. Ja, wir haben teilweise sehr extrem stark gestützt in Corona-Zeiten, diese Stützungen auch fortgeführt und ja, und jetzt kommt dann teilweise schon das Erwachen, wie schaut's denn aus mit meinem Geschäftsmodell, vor allem auch, und ich glaube, das ist die zentrale Antwort auf die Frage mit der Liquidität, das heißt also mit den Geldmitteln. Produktion wird teurer, Lohnkosten werden mehr, da brauche ich Geld dafür und wenn dann der Absatz ein bisschen weniger wird, dann habe ich ein Thema und das ist es am Ende des Tages.
Und siehst du schwarz für die heimische Wirtschaft?
Also ein dezidierteres Nein wie darauf könnte man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also das Gegenteil von schwarz ist weißer Mann nicht. Aber schwarz sehen, die Herausforderungen sind definitiv da, aber man darf eine Sache nicht vergessen, die Ausgangssituation von Österreich für das, was jetzt da so auf uns zukommt, ist eigentlich eine denkbar gute. Also wir haben nach wie vor Spielraum, das wir gestalten können, wir haben innovative Unternehmer, wir haben, wenn auch zu wenig, Arbeitskräfte, die einen sehr, sehr hohen Know-how-Stand haben. Da kann man, also das Potenzial ist durchaus hoch. Und da schwarz zu sehen, würde ich nicht sehen. Dass das, was jetzt momentan, der Wind, der uns jetzt momentan entgegenbläst, wie in einem scharfen Wintertag bei minus 20 Grad, ja, ist frisch um die Nase, aber deswegen kann man trotzdem gehen. Und es wird auch wieder weniger und dann geht auch das Gehen wieder leichter.
Was sind gerade die aktuellen Themen, die bei KPMG zum Beispiel beschäftigen?
Ja, es sind das, was du vorher angesprochen hast, die unmittelbaren Herausforderungen. Ich würde mal sagen, das größte Thema, mit dem ich zu kämpfen habe, beziehungsweise mit dem die Kunden zu kämpfen haben, ist das Thema Unsicherheit. Unsicherheit ist, wenn man einen Begriff hätte, den man mit einem gelben Leuchtstift anfärbeln würde, ist es Unsicherheit, weil wir die auf unterschiedlichen Ebenen haben. Jetzt haben wir auf der einen Seite das wirtschaftliche Umfeld, da haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen. Unsicherheit jetzt auch natürlich, wie es wirtschaftspolitisch weitergeht, da sind auch einige Punkte offen. Teilweise kämpfen Unternehmen mit Unsicherheit, wie die gesetzlichen und auch regulatorischen Rahmenbedingungen ausschauen, Stichwort nachhaltige Wende, Energiewende. Unternehmer müssen jeden Tag Entscheidungen treffen, investieren wir oder investieren wir nicht. Und es gibt nur eine Erkenntnis, die wirklich gesichert ist aus der wirtschaftlichen Lehre, und das ist, dass Unsicherheit schlecht ist für die Dynamik, sowohl für die Verbraucher beim Einkaufen als auch für die Unternehmer. Und das ist unser Hauptthema. Also all das, was beitragen kann, dass die Unsicherheit weniger wird, kann, ich meine, kein Kickstart sein, ja, aber kann durchaus schon ein bisschen ein Booster sein, dass es wieder weiter nach oben geht.
Was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen in Krisenzeiten machen?
Boah, es ist... Du bist mit den einfachen Fragen unterwegs. Ich würde mal sagen, ein bisschen beharren auf den alten Planungsannahmen. Ja, und wir haben schon gesehen, dass seit, ja, ich glaube, es war Freitag, der 13. März 2020, bei Beginn Corona, da sind einige Dinge passiert, auch mit der Russland-Invasion in der Ukraine. Die sind jetzt nicht, ich sage es jetzt einmal, normal. Das heißt also nicht in der Wirtschaft, das sind nicht normale Zyklen, sondern da passiert irgendetwas, mit dem wir dann wenig Erfahrung haben. Das Gleiche gilt für Nachhaltigkeit. Das kommt plötzlich was daher, das kennen wir historisch noch nicht. Und da die Elastizität zu haben, man könnte es mal so formulieren, dass ich den Schuss her und sage, okay, jetzt muss ich flexibel werden. Das Beharrungsvermögen, ich glaube, das ist einmal eines. Und das Zweite, dass ich sage, wenn ich in der Planung drinnen bin und sage, ja, das ist jetzt meine Umsatzplanung, das ist meine erwartete Marktentwicklung und dann passiert ein bisschen was Disruptives, dann gestehen wir uns natürlich ungern ein, ja, dass wir da falsch gelegen sind. Und darauf zu reagieren, ist manchmal schmerzhaft und schwierig. Und diese Probleme, die wir vorher angesprochen haben, kommen oft einmal daher, dass ich einfach an dem festhalte, was einmal der Plan war. Und ich muss einfach, um ein anderes Wort zu gebrauchen, situationselastischer werden. Ich glaube, das ist das Thema. Und da haben manche Unternehmen noch ein bisschen Potenzial.
Stefan, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du überhaupt in die Finanzwelt gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde mal sagen, eine Geschichte von Zufällen. Also begonnen habe ich eigentlich als leidenschaftlicher Naturwissenschaftler mit einem starken Physik- und Mathematik-Schwerpunkt. Und dann bin ich irgendwann einmal, by the way, beim Christkindlmarkt in Kontakt mit der Wirtschaft gekommen in Innsbruck und habe mir gedacht, das ist eigentlich sehr spannend. Also was die Volkswirte so tun, das ist ja nicht unähnlich der Mathematik, ist ein bisschen mehr am echten Leben. Und dann ist man so reingeschlittert in das Ganze und wie man mehr Gefallen gefunden daran, dass man sagt, naja, es ist eine selbst für einen mathematisch Denkenden ein bisschen ein anderer Ort, auf die Welt zu blicken. Man hat manchmal ein bisschen einen anderen Fokus und aus dem ist dann irgendwann eine Leidenschaft geworden, die man dann zuerst so ein bisschen in den Bankensektor und dann eben zur KPMG geführt hat.
Und was hat jetzt mit dieser Christkindl-Marktgeschichte auf sich?
Ah, Die Christkindlmarkt-Geschichte, ja, es ist begonnen, habe ich, also, ich es kurz erwähnt, ja, Physik, Mathematik, und dann haben wir gedacht, na, das kann es auch nicht ganz sein. Ja. Die Kolleginnen und Kollegen im Studium waren durchaus sehr stark am Computer interessiert und ich habe mir gedacht, na, da muss ja außerhalb auch noch was geben. Und dann habe ich einen Freund besucht am Innsbrucker Christkindlmarkt und habe mir gedacht, ja, so geht's auch. Und der langen Rede kurzer Sinn, es wurde dann ein rascher Wechsel vollzogen von Linz ursprünglich dann nach Innsbruck. Zur Mathematik wurde die Wirtschaftswissenschaft dazugemischt und ja, so nahm das Ganze seinen Lauf. Und vielleicht mit ein paar Glühwein. Mhm.
Und du lehrst ja auch an Universitäten. Was ist dir da wichtig, wenn du mit Studenten zusammenarbeitest?
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist Begeisterung. Die Chance, die man ist, ich finde es ein unheimliches Privileg, im Hörsaal stehen zu dürfen. Und die Chance, die man da hat, ist, so einen Funken vielleicht springen zu lassen. Ich meine, für meine aktuellen Studenten, die das hören, ja, die denken sich, ja, sie hätten gerne einen anderen Funken. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so. Man braucht ja nur dran denken zu Schulzeiten. Wenn man zurückdenkt, es reichen ja wenige Lehrer, die so ein bisschen das Feuer entfacht haben. Und auf der Uni-Seite hat man auch diese Gelegenheit, dass man ein bisschen Begeisterung entfachen kann für was und die Leute motiviert und einen Guster erzeugt, sich intensiver mit den Dingen zu beschäftigen. Und das ist, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, die Hauptmotivation. Das ist großartig, das tun zu dürfen und die Möglichkeit, mit den fantastischen jungen Leuten in Kontakt zu sein, sich auszutauschen, das ist, ja, finde ich großartig, möchte nicht vermissen.
Und an welche Hochschulen lehrst du da?
Also die primäre Hochschule ist immer die FH in Steyr, wo ich die Professur habe. Darf noch in Linz an der JKU unterrichten, an der Uni in Salzburg und ja, von Zeit zu Zeit in Liechtenstein.
Und hast du irgendeine Lieblingsuni auch?
Das ist, also ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, sich der Antwort zu entschlagen. Ich mag jede Institution auf ihre eigene Weise, weil das Publikum und die Art der Veranstaltungen ganz unterschiedlich sind. Also so spontan ist ein bisschen so wie bei den Weihnachtskekse. Ja. Frag, was deine Lieblingskekse sind, würde ich sagen, boah, tue ich mir schwer. Ja, Vanillekipferl sind mit dabei, aber gegen die Linzaugen, ja.
Genau. Es gibt ja immer ein bisschen so ein Battle zwischen FH-Studenten und Universitätsstudenten. Siehst du da auch Unterschiede? Also, dass es auf einer FH wirklich um weniger geht? Also auf einer richtigen Uni, sage ich jetzt einmal böserweise.
Um weniger gehen, da muss ich natürlich jetzt quasi falls mit Star Wars Lichtschwert hineinfahren. Ich glaube, dass es super ist, dass wir diese zwei Arten von Institutionen haben und uns auf das besinnen, was tatsächlich zu leisten ist. Also Applied Sciences, ja, anwendungsorientiert, hat auf jeden Fall seine Berechtigung mit dieser Art der Ausbildung, ja, ein bisschen mehr strukturiert, mit mehr Praxisbezug, der automatisch schon mit drinnen ist. Auf der Uni ist halt eine Universität im traditionellen Sinne, ja, mit Selbstorganisation, mit ein bisschen mehr Metaebene, sage ich mal. Und es ist wichtig, dass es beide Institutionen gibt. Und ja, persönliche Meinungen sind ja in dem Fall erlaubt. Ich glaube nicht, dass man jetzt quasi die eine oder die andere Institution versuchen sollte, sich der anderen anzunähern, weil es großartig ist, dass wir diese beiden Ausrichtungen haben und die sollten wir uns beibehalten.
Mhm. Und was glaubst du, sollten Studenten heute besonders lernen, um im Job erfolgreich zu sein?
Das ist wieder eine schwierige Frage gelassen ausgesprochen. Diese Situationselastizität, die ich von den Unternehmern vorher eingefordert habe, das ist etwas, das ist eine Kompetenz, die wir, glaube ich, schulen müssen. Selber ein bisschen durchforsten die Curricula, was wollen wir denn den Leuten zumuten, da die Zukunftsperspektive ein bisschen mehr mit reinbringen. Weil eine Sache dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt sagen, das wollen wir lehren in den Schulen oder auf den Unis, bis die Kompetenzen dann in der Wirtschaft ankommen, vergehen einige Jahre und wie wir nicht zuletzt seit ChatGPT wissen, das kann auch schnell gehen und die Kompetenzen sollen es dann haben. Mhm. Ja, und eine der Hauptkompetenzen neben der Situationselastizität ist vielleicht, ich nenne es jetzt einfach Hausverstand. Mhm. Diese Fragestellung, kann das stimmen? Ja, sich der Mühsal des Nachdenkens zu unterziehen, das ist etwas, was wichtig ist und was wir versuchen weiterzugeben.
Es wird dann ganz gerne mal über die Generationen, über die Jüngeren geschimpft. Würdest du sagen, oder merkst du vielleicht was bei dir persönlich? Werden die Studenten fauler? Fehlt immer mehr an Hausverstand oder kennst du da keine Unterschiede?
eine zweigeteilte Antwort, ein Unterschied von dem, was tatsächlich an fachlichen Know-how da ist. Ja, ein Fachwissen, da ist es sicher ein Unterschied. Also mit was ich eine Veranstaltung beginnen kann, das hat sich geändert. Wo ich mich aber wirklich mit Händen und Füßen dagegen wehre, ist dieses Argument des Faulerseins. Also die Möglichkeit, sobald man Studenten, und egal wo die herkommen, sobald man die kriegt, bei der Hand nimmt und sagt, okay, ich hole dich jetzt dort ab, wo du zu Hause bist und sag, okay, das macht Spaß und das macht dann Sinn, dich zu bewegen, da kann man sie catchen. Ja, und da ist dann aber die Möglichkeit da, dass man sagt, die vermeintliche Faulheit wird geändert. Jeden wird man nicht erwischen. Aber gegen dieses generelle, man muss schon was bieten. Ja, es muss schon eine Perspektive sein, okay, nachdenken ist jetzt anstrengender als nicht nachzudenken, das muss sich auszahlen. Und da sind wir schon ein bisschen in der Sales-Position, das macht dann Spaß nachzudenken.
Und wenn du jetzt an deinen Fachbereich denkst, gibt es ein Thema, das du besonders spannend findest?
Ein Thema, das ist ja, du musst dir die Frage stellen, wie viel Zeit hast. Nein, also ich finde gerade im aktuellen Umfeld ist die Ökonomie und die Finanzwirtschaft, das sind einfach zwei Themen, die unmittelbare Relevanz haben. Wenn ich vergleiche, so Mitte der 2000er Jahre, die Leute kommen in den Hörsaal, nebenbei ist eine Marketingveranstaltung, die ist irgendwie ziemlich cool, dann kommen sie in VWL und denken sich, okay, so what? Mittlerweile habe ich diese Motivationsprobleme nimmer, also die Leute haben schon irgendwie ein Gefühl, das spielt eine Rolle, was da passiert. Und was mir am meisten interessiert, ist, auf dem aufzubauen, was wir akademisch wissen und das, was jetzt momentan so neu und disruptiv passiert, das mit dem ein bisschen zusammenzubringen. Wie wirkt das menschliche Verhalten auf die Märkte? Wie gehen Märkte mit dem um, dass jetzt plötzlich irgendwie im Dienstleistungsbereich immer alles stillsteht und dann wiederbelebt wird? Wie gehen wir damit um, dass wir massiven staatlichen Eingriff haben, der dann wieder zurückgefahren ist? Also die angewandte Seite der Lehre, das ist das, was momentan, glaube ich, wirklich interessant ist. Auf eine konkrete Fragestellung würde ich mich da gar nicht beschränken wollen.
Jetzt bist du ein großer Fan von Scooter und das merkt man immer wieder in deinen Vorlesungen. Was gefällt dir so an der Musik und wie bist du drauf gekommen?
Ja, also erstens ist vollständig korrekt. Also vor kurzem wieder mal Studenten getroffen von ganz früher noch aus Innsbrucker Zeiten. Die haben gesagt, sie haben aus der Uni, haben so alles vergessen, aber sie wissen noch, dass wir im Hörsaal Scooter gespielt haben. Was mich da verbindet, ist eigentlich eine biografische Geschichte. Also vor vielen Jahren während des Studiums gab es eine kurze Skilehrerperiode und unter anderem auch zu der Zeit, wo Hyper in den Après-Skihütten gespielt wurde. Und ein Freund von mir und ich haben dann gesagt, wie die Saison zu Ende war, okay, das müssen wir uns mal live anschauen. Und dann waren wir bei einem der ersten Scooter-Konzerte in Köln. Ich weiß es noch wie heute und heute ist es ähnlich schweißtreibend. Und da haben wir uns geschworen, okay, wir bleiben dem Ganzen treu. Damals waren wir Fitnesstrainer. Wir bleiben so lange Fitnesstrainer, solange Scooter Alben herausbringt. Naja, momentan läuft die Tour 30 Rough and Dirty, also 30 Jahre später steppt der Bär noch immer. Und ja, wenn man diesen Auftrag hat, versuche ich natürlich, das auch noch immer im Hörsaal zu spielen. Das Gute dabei, die Soundanlagen in den Hörsälen sind deutlich besser geworden.
Aber wird's nicht jetzt dann nochmal bald Zeit, auf Taylor Swift umzuschwenken?
Ich bin natürlich agnostisch und für unterschiedliche Richtungen offen und eine romantische Taylor-Komponente dazwischen kann natürlich auch sein. Auch in die andere Richtung bin ich offen, also natürlich muss auch Hardstyle sein.
Was machst du, wenn du mal richtig abschalten willst?
Laufen gehen.
Ja?
Laufen gehen ist der perfekte Regenerator, das ist ein Kopfdurchlüfter. Und deswegen versuche ich das durchaus auch in den Arbeitsalltag einzubauen. Also so in der Mittagspause einmal ganz kurz weg, eine Runde und wieder zurück. Manchmal mit Musik, mal ohne, aber das hilft.
Wie viele Kilometer rennst du so?
Das ist ein bisschen lust- und müdigkeitsabhängig, aber ich würde mir sagen, so zwischen 10 und 15.
Und hast du sonst ein Hobby, das du schon lange machst?
Hobbys, ja, also Musik haben wir schon gesagt, also das ist was ich sehr gerne tue.
Auch als DJ?
Ja, auch da. Es gibt Gerüchten zufolge, Auftritte, auch im Rahmen der JKU gab es da mal was, also Your Prof is Your DJ mit
ja,
Auftritten
genau.
Bis zum Uniball. Ja, gibt es mittlerweile Nächster Termin ist bei der KPMG Weihnachtsfeier. Also HP Pfingster ist der Künstlername für alle, die buchen wollen. Es gibt noch keine Homepage. Aber na, das macht schon Freude, ja, auch so ein bisschen die Leute mitzureißen, nicht nur im Hörsaal. Und ja, neben Laufen, also so Ausdauersport in Summe ist auf jeden Fall mit dabei. Und ja, natürlich jetzt im Winter Skifahren. Skifahren, Skitouren, ich bin wahnsinnig gern in die Berge und das ist auch ein Genussfaktor.
Gibt es etwas in deinem Leben, das du nur lernen oder ausprobieren möchtest?
Boah, jetzt wieder die Frage, wie viel Zeit hast du denn? Ich habe laufend dieses Gefühl, das würde ich gerne viel genauer wissen, das möchte ich mehr wissen. Also momentan lese ich gerade so einen, ich glaube in Summe so 2000 Seiten, die Geschichte der Philosophie und ärgere mich dann immer, wenn ich am Ende bin, dass ich den Anfang wieder vergessen habe. Reisen, man kommt zwar einiges herum, ja, aber da noch mehr sehen. Alle Physiker, die vielleicht zuhören, es wird Zeit für diese Zurück in die Zukunft Zeitmaschine. Also ich hätte da durchaus Anwendung.
Was interessiert dich da genau? Also wo würdest du gern hinreisen?
Boah, also wenn wir jetzt mal Zeitreisen ausschließen, da wird man wirklich nicht fertig werden. Australien wäre etwas, so eine Australien-Rundreise wäre was einmal so dastehen würde. Da war ich nur einmal kurz auf einer Uni und da so ein bisschen das Ganze auszudehnen. Das wäre nett. Europa selbst natürlich und ja, ich oute mich jetzt als massiver Italien-Fan. Mhm. Ja, also mag mich durchaus als Genussmenschen bezeichnen und gerade die Gegend Piemont, Toskana, eigentlich fast Rom natürlich. Ja. Amalfi-Küste und so weiter. Das ist keine entgeltliche Werbeanstaltung. Also ich kriege jetzt von der Italien-Tourismuswerbung keine Tantiemen. Aber das ist etwas dort irgendwo, so ein genüssliches Glas Wein trinken und Blick ein bisschen über die Weinberge. Das kann schon was. Mhm.
Stefan, wenn du die Möglichkeit hättest, eine berühmte Person, egal ob lebendig oder bereits verstorben, zu treffen, wen würdest du treffen? Und sag jetzt nicht ins Kutter.
Den habe ich vor kurzem getroffen. Ja, also, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Das ist so, brauchte Vorbereitungszeit dafür. Aber wenn ich wahnsinnig gern treffen würde, wäre es erst Impuls Stephen Hawking. Mhm. Ich hatte ein unglaubliches Glück und Privileg, Roger Penrose, ja, einen Nobelpreis gekriegt hat, durch einen Zufall einmal auf der Uni in Innsbruck auf einen Kaffeeplausch in der Bibliothek zu treffen. Und das war so großartig. Und Hawking und Penrose haben wir gemeinsam die Welt irgendwie so ein bisschen über den Horizont geschaut. Und der Stephen Hawking, also mit dem irgendwo ein Glas Wein, das wäre fein. Mhm.
Hast du ein Lebensmotto, das dich täglich begleitet?
Find out what you cannot do and then go and do it. Mhm. Ist ein guter Zitat. Mhm. Aus dem Lied All I Wanna Do für alle Fans. Ja.
Was stimmt dir positiv?
Positiv stimmt mich das Potenzial, das da ist. Also ich versuche tatsächlich, ich darf da jetzt ganz kurz ausholen, weil es mein Herzensanliegen ist. Wir sind ja, wenn wir auf den momentanen Newsflow schauen, also könnte man sagen, man kriegt ja Watschen links, Watschen rechts, es ist ziemlich düster und man stellt sich die Frage, soll ich mich gleich von der Pudel hauen oder später. Ist jetzt überzeichnet, aber teilweise habe ich diesen Eindruck und natürlich ist es wichtig, Finger in die Wunde zu legen, was müssen wir tun, aber es gibt so viel Potenzial, das wir selbst gestalten können. Und positiv stimmt mich, wenn ich in den Hörsaal reingehe, also es passiert letzten Samstag und wir haben über die aktuelle wirtschaftliche Lage gesprochen und dann sehe ich die Leute und dann sage ich so, und das ist jetzt der Beitrag, den ihr leisten könnt und plötzlich sehe ich schon wieder dieses Leuchten in die Augen und sage, ja, together for better, ja, ist KPMG-Motto, aber das in dem Fall wirklich gut passt, weil ich merke, das ist durchaus da und das stimmt mich positiv.
Mhm. Und abschließend noch, woran glaubst du, Stefan?
Ich glaube an die Chancen, ich glaube an Gestaltungsmöglichkeiten und ich glaube an realistischen Optimismus. Und ich glaube daran und finde es extrem wichtig, dass man das Scheinwerferlicht ein bisschen mehr auch in die positive Richtung wieder bringen. Und das ist es gleichzeitig mein Wunsch, ja, für alle, die das hören. Ja, es ist für alle Statistiker dabei. Also in Summe, wir wissen nicht genau, was hingeht. Wir haben eine Verteilung. Momentan schauen wir so ziemlich viel auf das schlechtere Ende, aber wir dürfen das positive Ende nicht vergessen. An das glaube ich und das wünsche ich mir.
Stefan, vielen Dank, dass du heute da warst und alles Gute für die Zukunft.
Danke für das Gespräch. Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.